Fotos vorm Buch.
Outlife und Energy.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Und heute werden wir euch erklären und näherlegen, wie ihr jünger alt werden könnt. Ist das richtig so?
Wie ihr jung bleibt beim Älterwerden.
Wie ihr jung bleibt beim Älterwerden und wie ihr endlich nicht mehr so müde seid.
Also das ist ja eine Sensationsfolge. Vielleicht sollten wir uns erst vorstellen für all unsere neuen Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich bin Mats Müde und du bist Steffi Energy.
Ja.
Ich bin Mats Kastning, Musikjournalist und Podcaster und gegenüber die reizende und noch ewig jung gebliebene, jetzt darfst du was sagen.
Content Creatorin habe ich jetzt gelernt, muss man sich ja nennen, wenn man, das ist die richtige Bezeichnung, wenn man Podcasts macht.
Auf jeden Fall die wunderbare Steffi Knebel, heute noch jünger und noch fitter und weniger müde, nachdem wir uns durch welche Bücher geackert haben.
Also ich muss erstmal vielleicht für unsere neuen Hörer und Hörerinnen sagen, wir machen ja immer dieses kleine Spiel zwischen viel Leser und wenig Leser und ich kriege jetzt dieses Mal die silberne Buchnadel, weil ich
das gelbe Trikot.
Ich kriege mindestens, mal sehen, wie lange ich es halte, weil ich irgendwie das krasseste Buch gelesen habe ever. Es ist nicht nur das seitenanzahlmäßig fetteste, ich habe gelesen, ich muss jetzt mal gerade gucken, das hat nämlich noch 100 Seiten Bibliografie am Ende.
Die hast du hoffentlich auswendig gelernt noch.
Ja. Der Epilog endet auf Seite 551. Also ich habe mich wirklich durchgekämpft und...
Es gibt einen kurzen
Applaus. Das Buch Outlife ist nämlich ein Sachbuch, geschrieben von Dr. Peter Attia. Wir haben jetzt beides mal Mediziner, die Bücher geschrieben haben. Ist deins auch so? Also ich glaube, meiner hat sich einen Co-Autor dazugeholt, der das ein bisschen verständlicher machen soll.
Nennen wir das Kind beim Namen.
Ja, sag ich mal, für Laien oder für Nicht-Mediziner.
Ah, ich würde dir, glaube ich, dann jetzt nicht das gelbe Trikot geben, sondern ich würde dir das ist immer ein weißes, rot gepunktetes Trikot für die Bergwertung.
Nur dafür?
Ja, nee, weil das ist ja noch krasser. Also gelbes Trikot ist ja, muss ja alles gewinnen, aber Bergwertung sind die als erstes oben sind. Und die den krassesten Berg. Und ich würde sagen, ein Buch mit 580 Seiten ist schon ein krasser Berg. Vor allem, wenn es nicht Stephen King ist.
Ja, also es war, wie gesagt, es birgt viele Erkenntnisse, aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, als würde man hier eine medizinische Fachzeitschrift lesen und da sind natürlich, da wird viele Prozesse, die man so als Mensch und Nicht-Mediziner nicht unbedingt versteht. Aber wie gesagt, ganz gut erklärt, es gibt auch Fußnoten en masse, die versuchen, einem das Ganze weiterzubringen.
Okay, ich halte dagegen oder grätsche mit rein mit Dr. Med. Anne Fleck. Das war jetzt nur wegen Fleck und Meg und Med. Nee, Dr. Anne Fleck. Mit Energy und dem 30-Tage-Selbsthilfeprogramm. Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth.
Ganz ehrlich, warum haben wir es gelesen? Warum haben wir uns diese beiden Bücher angetan?
Du hast sie doch rausgesucht.
Ich hatte das Gefühl, nach Corona war schon so eine ganz große Müdigkeit am Start. Also so ein bisschen Richtung Fatigue, wo man sich gefragt hat, ist das jetzt irgendwie... Ja, hängen geblieben von dieser ersten Corona-Runde. Das hat ziemlich lang gedauert. Oder ist es vielleicht sogar mehr, was da hängen bleibt? Und wie kommt man da wieder raus? Und das Zweite fand ich auch so ein bisschen, ja, jetzt, ich bin jetzt 50 geworden. Und
Glückwunsch nochmal.
Ja, schreibt er hier auch in dem Buch, die ersten 50 sind easy, alles danach geht in die Bergwertung. Also
ich würde ja sagen, also meine Jahresaufteilung wären, bis 30 ist es einfach cool zu sein, also ein cooler Typ, coole Frau zu sein und bis 50 ist es leicht, gesund zu bleiben.
Ja.
Die erste Klippe habe ich hoffentlich übersprungen und jetzt hoffen wir, dass wir die zweite auch noch hinkriegen. Also, aber glaube ich, also ich merke jetzt ganz krass tatsächlich, dass es geht jetzt los mit dem, also ich bin jetzt 52 und ich merke seit ein, zwei Jahren, jetzt kommt so ein Mist, dass dir ein Arzt so Sachen erzählt wie, ja Herr Kastning, Ihr Blutdruck ist jetzt noch nicht gefährlich, aber gefällt mir nicht. Oder die Kalkablagerung in der Blablabla gefällt mir auch nicht. Und denkst dir, what the fuck, das war doch irgendwie so, das war doch früher nicht so.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, ja, man will das noch nicht wahrhaben.
Aber geil sind auch, dass so medizinische Gespräche ja immer weiter zunehmen. Egal mit wem man, also sag ich mal, jetzt in unserem mittleren Alter, wenn man sich mit Leuten unterhält, jeder hat irgendwie Zipperlein. Ich meine, jetzt ist man auch so, Frauen haben Wechseljahre, da hat jeder mehr oder weniger Beschwerden. Männer haben auch Probleme Wechseljahre.
Früher war der Spruch ja immer, Mädchen trinken Kaffee, Jungs lieber Bier. Und heute ist es Mädchen haben Wechseljahre und Jungs Prostata. Ah. Ja, ich fand das sehr lustig. Ich habe ja so eine Badminton-Truppe. Hier mal ein Gruß an die Käuzchen raus, falls das einer hört von euch. Wir fahren ja einmal im Jahr zusammen weg und jetzt saßen wir im Lagerfeuer und wir haben uns abends wirklich eine halbe Stunde lang über Urologen unterhalten.
Oh mein Gott.
Und dann meinte einer dann wirklich so, Freunde, wir fahren nicht einmal im Jahr weg und trinken Bier am Lagerfeuer, um uns über unsere Urologen zu unterhalten. Und dann haben wir das Thema wieder gecancelt. Aber es war tatsächlich, das erste Mal, dass ich mit 8 Leuten darüber ausgetauscht wurde, was so in dem Bereich, ne, wer war schon bei der Vorsorge, wer geht und ne, also denkst du echt ehrlich jetzt? Ich fühle mich doch noch gar nicht so alt. Aber Freunde, jetzt kommt die gute Nachricht. Nee. Deswegen müsst ihr dranbleiben.
Ja.
Wenn ihr jetzt die nächste halbe Stunde mit uns zusammen verbringt, dann werdet ihr jünger alt.
Auf jeden Fall. Also wir geben euch, glaube ich, ein paar hilfreiche Tipps mit und ihr könnt euch dann durch die 600 Seiten durchackern, fast 600 Seiten. Oder alternativ, der junge Mann hat auch einen Podcast, wo er quasi in jeder Folge zu jedem, sag ich mal, Fokus einen Experten befragt. Wer da so Dr. House-mäßig richtig tief einsteigen will, kann natürlich auch da reinhören oder das Ganze sich, was weiß ich, beim Spazierengehen, Autofahren als Hörbuch. Ich muss sagen, ich habe 2 Erkenntnisse und eine gute Nachricht. Jetzt als erstes die gute Nachricht. Wir sind die maximalen Gewinner. Weil wenn du nicht wahnsinnig viel Sport machst und jetzt anfängst, einfach Sport zu machen, dann kannst du eigentlich dein Ergebnis maximal verbessern. Also bist du der totale Gewinner.
Also du meinst, wir können es auf alle die einem so die ganze Zeit schon genervt haben, weil sie seit sie 20 sind, dauernd an einem vorbeijoggen, die können wir jetzt so ganz...
Das nicht, aber wir können...
Die werden diese Erfolgskurve dann nicht mehr haben.
Nee, die haben natürlich das Level schon ganz oben gehalten und die haben vielleicht, also ich sag mal so, es gibt ja immer so Zeiten, wo man entweder viel arbeitet oder wo man vielleicht auch schon ein gesundheitliches Handicap hat und dann so joggen kann ich nicht mehr, Knie kaputt und so weiter. Das kennen ja alle und wenn man sich dann mit seinen Eltern oder noch an älteren Personen unterhält, dann ist ja auch, es wird nur noch über Krankheiten gesprochen und dieses Buch und diese Tipps helfen ein Stück weit und deswegen hat er das auch geschrieben, wie wir quasi die Spanne des guten Lebens maximal verlängern können.
Ja, ich würde das ja subsumieren unter dem Spruch, der mir dabei eingefallen ist und ich finde den echt gut. Hm? Lieber gesund sterben, als lange alt sein, ja, als krank alt werden.
Ja.
Und ich glaube, das steckt ja dahinter. Das hat ja auch schon Bas Kass hat ja schon gesagt, es geht gar nicht darum, ultra alt zu werden, sondern die Zeitspanne, wo es scheiße wird, möglichst kurz zu halten.
Also ich finde das ganz interessant. Vielleicht muss man im Vorfeld sagen, warum der Typ eigentlich so spannend ist, weil der oder warum sich es auch lohnt, das zu lesen, weil er selbst war Chirurg in Baltimore, in einem der großen Krankenhäuser. Also es ist auch so ein bisschen Grey's Anatomy und so ist auch immer mit dabei. Auf jeden Fall war er Krebschirurg und hat am Anfang eben immer, quasi war er irgendwie geil aufs Operieren, hat sich gefreut, wenn er einen quasi Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte, halt meistens entfernt, wenn er dann quasi den Krebs entfernen konnte und hat das so ein bisschen verglichen mit... Jemand schmeißt Eier vom Dach und du versuchst die ganze Zeit, die Eier aufzufangen. Aber eigentlich müsstest du den Typ vom Dach holen, damit die Eier nicht unten landen. Also dass man irgendwie so, nicht Ursache und Wirkung, aber dass man das halt so ein bisschen die Einstellung und die möglichen Werkzeuge nicht verwechselt. Das ist das eine. Also er kommt aus dieser Krebschirurgie-Background und dann hat er aber auch zwischendrin das dann mal aufgegeben und hat als Berater für eine Versicherungsfirma gearbeitet und hat da so Risikoanalysen gemacht. Das heißt, er hat eigentlich immer Risiken abgewägt und dann geschaut, was passiert draus. Und diese beiden Kombinationen aus dieser Tätigkeit im Krankenhaus und dieser Risikoanalyse hat ihn, glaube ich, dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben.
Okay, was ist denn so die, wenn du es jetzt mal in, sagen wir mal, 3 Sätzen zusammenfassen müsstest, was sind denn so die Kernaussagen? Was können wir tun, damit wir möglichst lange ein gutes Leben haben?
wenn ich es total runterbrechen wollen würde, wäre es direkt anfangen, Sport zu machen. Also die große Erkenntnis für mich war jetzt, wir haben ja schon Ernährungsbücher besprochen, wie Bas Kast, da könnt ihr auch mal reinhören. Wir haben auch Darm mit Charm mal besprochen. Also wir haben viele so Teilaspekte von Ernährung, auch Verdauung, was das beides zusammen machen kann. Und das kann eine Menge machen, weil wir haben es ja auch selber ausprobiert. Wir haben auch vegane Ernährung im Selbsttest ausprobiert. Aber die große Erkenntnis war, er sagt so, Ernährung, nett. Hat er auch ausprobiert, alles wunderbar, von Keto bis überall, also ja, hat er ausprobiert. Aber du kannst mit Ernährung nicht so viel rausholen wie mit Sport.
Also ich muss ja auch sagen, dass wenn ich Sport mache, ich bin ja gestern das erste Mal wieder jetzt seit Ewigkeiten Rad gefahren, ist übrigens so ein alter Opa an mir vorbeigezogen, das fand ich schon wieder total deprimierend, aber auch andererseits wieder motivierend, aber ich finde, man fühlt sich nie so gut wie nach dem Sport. Also du kannst wochenlang dich gut ernähren, dann merkst du, ja gut, es ist ja jetzt aber vielleicht 3 Grad besser, aber geh 3 oder 2 Stunden Radfahren und du kommst nach Hause und fühlst dich einfach 50 Grad besser. Also von daher, das ist das eine. Und das andere, ergänzend, weil das ploppt ja gerade so extrem auf, das wäre auch meine nächste Frage an dich. Ich lese gerade total viele Artikel zum Thema Muskelaufbau. Also dass total geraten wird, nicht Kondition zu ballern, also Joggen, Radfahren und so, sondern vor allem auch nur in Maßen, also gar nicht Bodybuilding-mäßig, Muskelaufbau zu betreiben. Weil ich fand, wir hatten ja auch in einer Folge den Kollegen Schwarzenegger mit seiner Biografie oder mit seinem Mental Health Buch da, wo ich mir dachte, der Typ ist ja auch schon alt. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn der umfällt oder mal hinfällt oder sagen wir mal, dein Vater würde hinfallen, die sind ungefähr gleich alt. Da würde ich mir aber um Arnold keine Sorgen machen.
Der fängt sich wahrscheinlich auf einem Finger auf, macht dann noch kurz einen Liegestütz und steht dann wieder.
Ja, aber aus dem Flickflack noch.
Also ja, da würde ich gerne vielleicht einen Schritt zurück machen, vielleicht um so ein bisschen seinen Ansatz zu erklären. Also der sagt, es gibt quasi 3 Kurven, also so ganz normal, da gibt es einmal das gute Leben, ich sag mal, solange du dich selber versorgen kannst, eine Einkaufstüte tragen kannst, Stufen hoch, mit Enkeln spielen und so weiter. Und dann gibt es eben Lebensspanne. Und die normale Kurve, die geht relativ flach und dann geht sie steil runter. Ja. Dann gibt es, das wäre Medizin 2.0, so nennt er das. Das wäre quasi, wenn du einfach ganz normal alt wirst oder wie man vielleicht früher alt geworden ist.
Also alles lässt so langsam nach, aber es wird nach hinten raus immer schneller, immer schlechter.
Ja, aber nicht ganz steil, sondern so geht's flach. Die zweite Kurve wäre, das nennt er dann Medizin 3.0, wenn du zum Beispiel weißt, dein Blutdruck ist zu hoch, du nimmst jetzt Blutdrucksenker oder Krebs wurde früh erkannt. Das heißt, die Kurve geht nach unten, kann aber medikamentös dann wieder abflachen. Dann kannst du dein Leben um, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Zahl, 15 Jahre nach hinten verlängern. Gut, dann bist du aber schon mit der Lebensqualität sehr weit unten, weil da bist du ja schon krank und hast es quasi medikamentös verlängert. Und jetzt kommt eben sein Ansatz, das nennt er Medizin 3.0, dass man einfach hinterfragt. Du kannst nicht immer nur therapieren, wenn was schon krank ist, sondern du sagst, du beobachtest halt unterschiedliche Werte. Also du vermeidest zum Beispiel Ernährung mit Zucker oder guckst einfach, dass deine Glukosewerte stimmen, damit du quasi Diabetes vermeidest, weil Diabetes ja wieder mit ganz vielen anderen Dingen zusammenhängt. Also Diabetes hängt auch wieder eng mit Alzheimer zusammen. Also er erklärt diese ganzen Zwischendinger. Das heißt, du hast diese 3 Kurven, einmal diese ganz normale, sage ich mal, wie Hyperbel, die dann flacher wird, dann die verlängerte mit Medikamenten und die er eigentlich anstrebt, ist, sage ich mal, du eigentlich idealerweise ein Rechteck, du bleibst auf einem Plateau, ganz lang, gutes Leben und dann zack nach unten, fertig.
Turne bis zur Urne.
Ja.
Und ja, dann aber noch mit einem Flickflack in den Sarg.
Ja. Also das ist so quasi.
Aber du hast jetzt 3.0, war jetzt die letzte, weil du hast jetzt zweimal 3.0 gesagt. Also 3.0 ist das, was er macht.
3.0 ist das, was jetzt, ja, nee, 3.0 ist das, was er macht. Also 2.0 wäre das Plateau verlängert und 3.0 ist, dass du so früh anfängst, Dinge anders zu machen, damit dein Leben anders verläuft.
Also im Grunde ist ja dann so die Theorie, man nicht so lange zu warten, bis man nur noch Symptome bekämpfen kann, sondern einfach gucken, dass es die Ursache gar nicht gibt.
Genau, beziehungsweise also er...
den Typ vom Dach holen, das finde ich einen schönen...
Ja, eigentlich, er holt den Typ, er fängt nicht mehr die Eier, sondern er holt den Typ vom Dach runter. Ja. Und das ist so ein Stück weit das Ziel. Deswegen, wenn Patienten zu ihm kommen, testet er halt total viele Werte erstmal durch. Ich meine, deswegen lohnt sich das Buch auch zu lesen.
Aber das klingt jetzt für mich so ein bisschen, das sind ja irgendwie keine neuen Erkenntnisse. Also zu sagen, fang am besten gar nicht an zu rauchen, anstatt nachher den Lungenkrebs rauszunehmen. Oder iss kein Zucker, anstatt anschließend Diabetes zu kriegen. Das ist ja jetzt irgendwie, was ist denn so das Neue? Oder wo würdest du sagen, das hat mich jetzt fasziniert, weil das wusste ich nicht oder das kannte ich nicht oder so habe ich es noch nicht gesehen?
Ja, ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen, dass er einmal kurz, eben nochmal einen Schritt zurück, sagt, es gibt 4 apokalyptische Reiter des Alterns und dazu gehört erstmal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, neurodegenerative Erkrankungen und Diabetes Typ 2. Man kann die jetzt unterschiedlich angehen und auch unterschiedlich darauf reagieren. Für deinen Herz-Kreislauf, für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen kannst du halt auch mit Sport, auch mit Ernährung super viel machen und es hängt ja auch wieder zusammen. Bei Krebs sollte man ihn vermeiden, also besser nicht rauchen und wenn ein Krebs da ist, sollte man ihn möglichst früh finden. Bei den neurodegenerativen Erkrankungen ist es halt also auch
Alzheimer und Co.
ist es, hängt es auch viel von deinem Zuckerhaushalt ab. Das hängt aber auch viel ab, ob du eben, wenn du zum Beispiel auch viel Sport machst, erholen sich auch sehr viele von, ich kann jetzt nicht sagen Zellen, keine Ahnung, was auch immer. Also das hilft im Prinzip auch. Und bei Diabetes ist auch wieder der Grund, also das, was man halt später bekommt, als Vorstufe für irgendein anderes. Also er sagt, die 4 gibt's und du kannst halt unterschiedliche Dinge dagegen tun. Und was für mich jetzt halt komplett neu war, einmal es gesamtheitlich anzugucken, weil wir ja immer diesen Fokus auf, jetzt war es ja jahrelang, sage ich mal, Ernährung, jeder hat, was weiß ich, von Low Carb, Intervallfasten,
glutenfrei.
Ja, also verschiedene Diäten ausprobiert, um sich quasi abzugraden und er sagt so, das Geheimnis ist so ein Stück weit, es gibt halt Forschungen, aber das Problem stecken ja immer Menschen dahinter. Das heißt, wenn die in einer Forschungsgruppe sind und du kannst das nicht komplett überwachen, weil du kannst das nicht über Jahre jemand klinisch überwachen, was er jetzt alles isst, dann ist die auch immer verfälscht, das, was an Forschung rauskommt.
Oh, es gibt da, das fand ich ganz interessant, ich habe mal vor Jahren einen Beitrag recherchiert zu dem Thema Ernährung. Es gibt keine echte oder es gibt nur eine einzige Untersuchung, die halbwegs gut ist und richtig ist, was diesen Bereich Ernährung angeht, weil entweder sind die gesponsert. Das heißt, wenn Nestlé oder irgendeine andere Firma das sponsert, dann ist natürlich erwartbar, was rauskommt. Und das andere ist, das, was du sagst, du kannst nicht, also es gab mal lange Zeit dieses Ding, dass Himbeeren irgendwie gut gegen Prostatakrebs sind. So, aber wie willst du das beweisen? Also da müsstest du ja eine Gruppe haben, die sich ausschließlich von Himbeeren ernährt und eine andere Gruppe, die alles andere macht, außer Himbeeren, und die müssten noch exakt dasselbe Leben führen. Also es nützt ja nichts, wenn du eine Gruppe hast, die Himbeeren isst, aber den ganzen Tag raucht. Oder die ganze Tag trinkt oder so. Und deswegen gibt es da tatsächlich nichts Verlässliches. Die einzige Studie, die sie gefunden haben, war, es wurde mal in einem Kloster, wurde mal geguckt, was passiert da. Weil da war klar, es war ein sehr abgeschlossenes Kloster, wo auch Männer und Frauen gelebt haben. Und die haben alle dasselbe gegessen, die haben alle dasselbe gemacht, die hatten alle denselben Tagesablauf. Und da
über Jahrzehnte.
Und da kam raus, hat keinen Einfluss. Also sie konnten nicht sagen, die haben jetzt weniger das, die haben weniger, war absolut nicht. Und von daher, also Studien über Lebensmittel und Ernährung sind absolut immer hinterfragbar.
Also das hat er, aber genau das hat er eigentlich auch gesagt. So oft wird dann, sag ich mal, so ein Stück weit hochskaliert, dass du das mit Mäusen experimentiert hast. Und dann sagt er halt auch so, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Intervallfasten an Mäusen ausprobierst, eine Maus stirbt nach 48 Stunden, wenn sie nicht gefüttert wird. Also das kannst du gar nicht und die wird auch nur 3 Jahre alt. Also du kannst das jetzt nicht.
Das ist also Intervall zu lang für die arme Maus.
Ja, also du kannst das jetzt eigentlich nicht auf die Maus umlegen. Und dann haben die mal so klinische Studien mit Affen gemacht und dann kam halt einmal raus, wenn du, was weiß ich, 20% weniger isst, dann
als Affe,
also die haben der einen Affengruppe, die konnten so viel essen, wie sie wollten und die anderen haben 20% weniger gekriegt und die 20% weniger haben dann länger gelebt. Und interessant war so eine ähnliche Studie.
Aber hatten die ganze Zeit Hunger.
Ja, so und dann gab es eine ähnliche Studie nochmal mit Affen und im Endeffekt wurde da dem Ganzen wieder widersprochen, also nicht, du lebst länger, wenn du weniger isst. Und er hat das dann nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt und es wurde dann nochmal genauer, was haben die denn genau gegessen? Also du kannst ja nicht einfach nur sagen, so oder so. Und dann kam auch raus, ja, wieder Qualität und Quantität. Bei dem einen Futter, wo die 20% weniger länger gelebt haben, lag das ausschließlich daran, dass der Zuckeranteil in diesem Futter halt so hoch war. Also wenn sie weniger von was Schlechtem essen, dann leben sie natürlich länger. Und nicht, weil sie weniger gegessen haben, sondern weil sie einfach von dem Schlechten weniger gegessen haben. Also er sagt so, das ist ganz schwierig, das in Relation zu setzen. Und er sagt auch, es geht auch immer um ein, glaube ich, Biogenom oder so. Das heißt, du musst ja selber gucken, was für dich gut ist. Und diese ganzen Philosophien, die mit diesen Diäten da aufgetischt werden, die sind halt immer sehr, die haben immer einen konkreten Fokus. Und er hat wohl auch jahrelang Keto-Ernährung gemacht. Er hat auch wirklich Hochleistungssport gemacht. Also das scheint ein richtiger Fanatiker zu sein. Auch Radsport ganz intensiv. Und um jetzt die Brücke zu schlagen, was du vorher gemeint hast mit diesem
Kraftsport
wissen, oder Fitnesstraining, sagt er halt, es ist, wenn man die Ernährung jetzt mal außen vor lässt, es ist halt einfach erwiesen, dass du im Alter quasi pro Lebensjahr so und so viel Muskelmasse verlierst. Und wenn du Muskelmasse verlierst, dann funktionieren halt gewisse Dinge einfach nicht mehr. Und seine Philosophie, und das fand ich jetzt ganz schön, war der Marathon der 100-Jährigen. Du musst dich eigentlich jetzt fragen, was will ich, wenn du nicht 100 wirst, was will ich im Alter noch können? Will ich selbstständig aufstehen können, mir die Schuhe zubinden, möchte ich eine Tüte tragen können, möchte ich mit dem Zug verreisen und dann irgendwie noch über Kopf das Gepäckstück transportieren, hochdrücken können. Was ist jetzt so, möchte ich noch irgendwie sicher Treppen gehen können? Und dafür musst du halt unterschiedliche Dinge tun. Er sagt so, und das fand ich, also das waren für mich echt Erkenntnisse, dass sowas wie Fingerkraft, also oder Handkraft, Demenz vorbeugt, wo du denkst so, aha, interessant, also je mehr Handkraft du hast, umso...
Also klettern gehen.
Ja, also klettern gehen wäre zum Beispiel mega, weil du natürlich dann auch die Muskelkraft trainierst, um Einkaufstüten zu tragen, um, was weiß ich, mit Enkeln zu spielen oder um alles Mögliche eben zu machen. Und das Zweite ist, was man auf jeden Fall machen sollte, und das ist jetzt nicht nur dieses Krafttraining, das kommt noch dazu, also die Muskeln musst du halt aufbauen, weil die einfach abbauen im Alter, es werden halt immer weniger. Und dann sagt er so auch so Kraft- und Stabilitätstraining. Das heißt, nehmen wir jetzt Arnold Schwarzenegger, wenn der über einen Bordstein stolpert, passiert dem nichts, der kann sich auffangen. Aber wenn jemand mit viel weniger Muskelmasse da ist und der nicht so trainiert ist auf Stabilität, also weil da geht es hauptsächlich um, man kann tolle Videos anschauen von dem Typ über Fuß-Yoga, wie du quasi deine Zehen aktivierst, wie du aber auch deinen Vordermittelfuß und auch die Ferse so aktivierst, dass eben genau bei so einem Abknicken du nicht hinfällst. Weil der hat auch Statistiken von Todesraten und die steigen halt, sag ich mal, 80 plus total an. Nur durch so einen kleinen Sturz hast du dann halt, was weiß ich, einen Schenkelhals oder brichst dir mehr. Also, dass du einfach über diese Stabilität und den Muskelaufbau, all das später noch möglich machst.
Ja, aber wie viel Zeit, also mache ich dann den ganzen Tag nichts anderes mehr als Krafttraining, Ausdauertraining, Stabilisationstraining oder gibt es da irgendwie, also ich habe hier ein 30-Tage-Selbsthilfeprogramm, gibt es da sowas auch in dem Buch, also wo man sagt, so das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen?
Er hat Videos, also das ist auch zum Teil beschrieben. Also ich glaube, was er halt erstmal rät, ist, geh zu deinem Arzt und lass die und die und die. Also er checkt unglaublich viele Werte. Ich weiß gar nicht, das ist USA, ob man das in Deutschland alles machen kann. Also du wirst dich jetzt wahrscheinlich nicht in ein Gerät legen und dann dein vaskuläres Bauchfett checken lassen, wie viel das ist. Nein. Und dann danach, ob es weniger war. Ist aber super spannend, weil ich sag mal, das, was außenrum liegt, ist nicht schlimm. Aber das, was um die Organe liegt, ist schlimm. Und das kann man halt checken, genauso wie
also
Werte.
Hat jetzt erstmal die Frage hatte, gibt es einen Plan? Weil ich bin immer ein großer Freund von, ich kriege einen Plan in die Hand, wo jetzt draufsteht, ich mache Montag das, Dienstag das, Mittwoch das. Gibt es sowas?
Nee, der sagt, du musst es genau andersrum machen. Er macht es mit seinen Patienten, du musst es dann selber für dich entwickeln. Du musst quasi jetzt mithilfe dieses Buches sagen, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, ich möchte mit 80 noch Tüten tragen können, also musst du...
Ja, aber ich würde gerne Tüten tragen und noch den Koffer oben ablegen, ja, und ja, gerne nicht auf die Fresse fallen.
Ja,
und
aber dann stellst du mal das auf und dann schaust du ein Stück weit, wo sind denn deine Problemfelder, sag ich mal. Hast du jetzt Bluthochdruck, musst du was in die Richtung machen? Hast du... keine Ahnung, irgendwas anderes, musst du das machen. Und dann fangen die mit einem relativ einfachen Programm, das jetzt nicht vorgegeben ist. Also der lässt seine Patienten einfach unterschiedliche Programme machen und die machen dann hauptsächlich Sport. Was genau? Also der sagt halt so, der selber hat so Beispielbilder, wie er quasi so Kniebeugen macht und dann aber immer mit so einer schrägen Hüfte und dass er jahrelang gar nicht gewusst hat, dass er da schräg trainiert. Was er zum Beispiel sagt, was wichtig ist oder was du auch machen kannst, gut, der Typ ist ein Freak, der läuft halt irgendwie, weiß ich nicht, zweimal, dreimal die Woche eine Stunde mit einem 20 Kilogramm schweren Rucksack rum. Das hat Rucking, heißt es. Das ist einfach so Training für Stabilität, also ohne, dass du was trainierst. Also
klingt schon wieder gut. Man muss klettern gehen, weil dann man muss das ganze Zeug auch immer zum Felsen schleppen. Hast du das schon
ja.
weg?
Ja,
Stabilisation
also
hast du am Felsen
auch.
Und
mega.
Fingerkraft und Armkraft hast du auch direkt.
Ja.
Und so ausgleichen hast du ja auch. Also müssen wir da mehr klettern gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und am besten entweder, also einer rennt mit dem Rucksack dahin, der andere fährt mit dem Fahrrad eine Runde und dann auf dem Rückweg wird getauscht.
Aber interessant wäre ja einfach, man macht ja immer so ungern so Zustiege. Also man will ja immer eigentlich direkt am Feld sein und dann losklettern, was blöd ist, was ja, sag ich mal, fürs Alter viel effektiver wäre, wenn man Zustiege mit einem schweren Kletterrucksack macht.
Also eine Stunde Zustieg. Vor allem ist man dann auch schon warm, wenn man am Felsen ist, eigentlich auch gut.
Also es klingt jetzt so, als müsste man wahnsinnig aufwendige Dinge machen. Der sagt halt, du investierst unglaublich viel Stunden in deinen Job. Und relativ wenig Stunden in dich selber. Und wenn du halt hinten raus, also das System, das
eigentlich
wir haben.
Eigentlich sind ja alle Stunden, die man nicht in sich selber investiert, Schwachsinn.
Ja.
Weil von meinem Job habe ich mit 80 nichts mehr.
Ja, aber der sagt ja jetzt nicht, das kommt ja gar nicht auf Stunden an. Aber so ganz einfache Übungen. Und der sagt, das dauert richtig lang. Und dann darf man, die sind ganz popelig, die Übungen. Also der hat zum Beispiel einen Patient, Bob, der ist, glaube ich, schon 80. Und der hat halt als Ziel, selbstständig aufzustehen. Das ist ja auch so eine Übung. Und dann haben die halt so eine Art Drehung, Übung, Stabilität und so weiter, weil der Gleichgewichtssinn, der wird ja im Alter auch schlechter. Also so eine Übung zum Beispiel, du stehst mit abgewinkeltem vorderen Bein, also so wie der Krieger oder so in der Yoga-Stellung, ohne die Arme rauszustrecken oder auch mit die Arme rausstrecken und dann machst du die Augen zu und vielleicht drehst du dann noch ein bisschen und dann merkst du ja gleich, geht gar nichts stabilitätsmäßig und solche Übungen. Also ganz einfach, man kann sich diese Videos angucken, ein kleiner Hocker und dann musst du eigentlich immer nur das vordere Bein mit 60% belasten. Und ich finde es jetzt schwierig, das zu erklären, weil auch gelesen habe ich es nicht wirklich verstanden. Man muss einfach nur auf diesem Hocker hoch, also ohne sich jetzt mit Schwung hochzudrücken, sondern quasi aus der Muskelkraft des Oberschenkels. Und dann musst du eben den Fuß unterschiedlich belasten. Und das ist A, ein Krafttraining und B, ist es ein Stabilitätstraining und der sagt, das kann 4 Monate dauern, bis du diese Übung perfekt drauf hast und die musst du nur 10 Minuten am Tag oder auch nur 5 Minuten am Tag. Er sagt halt, bis du die gescheit beherrschst und dann kannst du die auch noch mit Gewichten schwieriger machen. Also es sind einfach nur 5 Übungen, die ultra popelig sind eigentlich für, wenn du das machst, dann bist du halt, sag ich mal, schon gut vorbereitet zu vielleicht noch Radfahren oder irgendwas.
Also dasselbe wie der Zustieg, ne? Muss man ja auch immer schön hoch.
Ja. Ja.
Berghoch gehen ist, glaube ich, eh eine geile Sache.
Ja, wahrscheinlich.
Das noch im schwierigen Gelände, dann hast du schon mal viele Sachen da außen vor gelassen. Okay. Sonst noch wichtige Erkenntnisse? Sonst würde ich jetzt mal gleich zu meinem Buch überschwenken.
Ja, vielleicht noch 2 Sachen, die auch in dein Buch rein schwenken. Er spricht ganz oft von der Überflusskrise. Wir haben ja so viel zu essen. Also da kommt ja diese Sache mit Ernährung doch wieder ins Spiel. So viele verarbeitete Lebensmittel, darüber haben wir auch mal eine ganze extra Folge gemacht, dass man eben alles, was zur Verfügung steht, vielleicht einfach nicht nehmen sollte oder auch nicht verarbeitet nehmen sollte, weil dann ja wieder weitere Prozesse entstehen, die einfach negativ für die Gesundheit sind. Und er gibt als Tipp, dass man einfach, selbst wenn es jetzt, sag ich mal, deine Biochemie, deine Genetik nicht hergibt, dass man 100-Jährige nachahmt. Die haben halt geguckt, was machen 100-Jährige richtig und das muss man versuchen nachzuahmen. Und
alt werden.
Ja.
Das mache ich nach,
das
nehme ich mir vor.
Top-Tipp Nummer 1. Ja. Und ich fand das mit den 100-Jährigen bei ihm jetzt nicht so geil beschrieben, aber ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, die hieß, glaube ich, The Blue Zones. Es gibt ja so Zonen, wo Leute sehr viele statistisch, alte Menschen leben, ja. statistisch sehr viele Hundertjährige oder Ältere sind und was die eben besonders machen. Und das kann von der mediterranen Ernährung bis sonst was sein, sehr spannend. Und was die halt gemein haben, ist, dass die alle eigentlich irgendwas gemacht haben bis ins Alter. Also egal, ob das jetzt Gärtnern ist oder Brote backen oder Pferde zusammentreiben. Also die waren alle einfach extrem aktiv und haben auch sowas wie Yoga, Tai Chi, tausend verschiedene Sachen, je nachdem, wo man jetzt halt auf dem Planeten unterwegs war, gemacht. Und dann habe ich noch eine andere interessante, weil es, also das Thema hat mich dann schon ein bisschen angefixt, habe ich noch eine andere Dokumentation angeschaut und die fand ich mal richtig spannend, weil der sagt ja auch, so richtig klinische Studien gibt es nicht und da haben die so Zwillingsstudien gemacht. Dann haben die einfach Zwillinge genommen und der eine hat dann eine vegane Ernährung bekommen und der andere hat eine, ja, die kalorienreduzierte, aber mit Fleischanteil bekommen. Und dann haben die das 6 Wochen gemacht und haben ein Fitnessprogramm für beide. Das Fitnessprogramm war gleich. 6 Wochen war es kontrolliert, was jeder isst. Also dann waren die quasi in, nicht im Retreat, aber dann waren die abgeschlossen. Und danach nochmal 6 Wochen, wo die das beide selbstständig gemacht haben. Genau das, was er sagt, dann gehen die Studien ja auseinander. Und dann haben die immer alles Mögliche gemessen, was bei den Leuten besser geworden ist. Und du hast ja schon von dem Kloster erzählt, war in dieser Studie eben auch, dass eine dieser Blue Zones oder dieser besonderen Menschen ist, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in den USA gibt es ja irgendeine Sekte oder Religionsgemeinschaft, die eben alle Veganer sind und da hat man die größte Statistik oder die größten Ergebnisse, weil die über Jahre aus Glaubensgründen das eben nicht gemacht haben und bei denen gibt es auch super viele Hundertjährige. Also die hatten halt alle, danach haben sich auf jeden Fall alle Blutwerte, alles verbessert. Aber das sagt ja jetzt nicht, ob es über die, also die haben so getan, als käme es über die vegane Ernährung. Aber die haben ja jetzt natürlich auch alle Sport dazu gemacht. Und er hier sagt jetzt, Sport ist halt die Geheimwaffe. Ja.
Also mehr Sport machen auf jeden Fall schon mal gut. Ich kann dir jetzt sagen, wann du den am besten machst.
Den Sport?
Ja, das fand ich nämlich sehr interessant bei den, es gibt hier einen Zirkel. Ein Tag-Nacht-Zirkel.
Aber vielleicht noch ganz grundsätzlich Dr. Anne Fleck, ich glaube, die hat auch selber einen Podcast, oder? Muss man die jetzt kennen, oder?
Ich kann sie die nicht, du hast mir das Buch in die Hand gedrückt.
Ich bin hier der.
Ich habe mich jetzt über die Frau tatsächlich gar nicht schlau gemacht, aber sie scheint auf jeden Fall bekannt zu sein, weil sogar Guido Maria Kretschmer was aufs
Kaffee schreibt. Oh, na dann.
Anne Fleck ist eine außergewöhnliche Ärztin. Mit unerschöpflichem Wissen, großer Erfahrung und einem feinen Gespür setzt sie sich unermüdlich für die Gesundheit ihrer Patienten und die Gesellschaft ein.
Na dann.
Cosmopolitan schreibt Schluss mit dem Durchhängen. Das fand ich auch gut. Also, die perfekte Chronorhythmik des Körpers und das Geheimnis des richtigen Zeitpunkts. Also, um mal ganz kurz zu sagen, worum geht's hier überhaupt? Worum geht's? Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth. Es geht um ganz viele Dinge, die jetzt eigentlich nicht so, also deine Themen kommen da quasi nur am Rande vor. Hier geht es jetzt ganz viel um Innereien. Also was ist in mir drin und was kann ich damit machen? Also sprich, was machen meine Nieren, was machen meine Blutwerte und so weiter und so weiter. Und wie kann ich das alles beeinflussen? Also auch wieder Essen, was führe ich mir zu, wie gehe ich damit um und das fand ich jetzt richtig spannend, dass man anscheinend schon sehr viel erreichen kann, wenn man quasi seinen Tagesrhythmus an seinen biologischen Rhythmus anpasst. Und dann wäre nämlich ideal, den Sport zum Beispiel, den du da die ganze Zeit postulierst, morgens zwischen 6:30 und 7:30 zu machen.
Oh mein Gott, genau meine Zeit.
Ja.
Was ist, wenn man eine Eule ist? Wenn der Organismus einfach erst später in Fahrt kommt, muss ich mich zwingen oder was?
Ja, das Problem ist, dass es hier ganz viel darum geht, dass gewisse Mechanismen halt einfach an Licht gebunden sind. Also du fühlst dich vielleicht nachts, ich bin ja so ein Nachtmensch, mir geht es nachts besser. Also ich bin nachts kreativer und alles, aber mein Körper eben nicht. Der wird halt wach.
Mhm.
So, und wenn der wach wird, dann muss ich mich, wenn ich das alles optimieren will oder beziehungsweise auch nicht dagegen arbeiten will, dann müsste ich halt morgens den Sport machen. Aber
aber dann Winter, Sommer unterschiedlich. Ich meine, im Sommer würde ich ja noch sagen, wenn es so früh hell wird, ja, kann ich mitgehen, aber im Winter fände ich es jetzt irgendwie.
Das scheint sich komischerweise gar nicht so stark auszuwirken.
Nicht? Aber nee. Du hast doch gerade gesagt, das hängt von Helligkeit ab.
Ja, unter anderem, aber dieser Grundrhythmus, den man so hat, der verschiebt sich nicht komplett mit diesen Faktoren mit. Und vor allem ist es ja auch häufig gar nicht, also ich kriege das ja auch nie mit, wenn es hell wird. Aber zum Beispiel ganz einfache Sachen ist, dass man halt abends, das fand ich toll, man kann mit ganz vielen Kleinigkeiten schon viel erreichen. Punkt 1, nachts, wenn man ins Bett geht, möglichst das Zimmer dunkel machen, damit eben es die Lichtrezeptoren eben nicht angeregt werden. Also ne, Mondschein und so haben wir viele Probleme mit. Und morgens möglichst hell. Also dass man idealerweise... Das heißt,
man braucht elektrische...
Entweder braucht man elektrische Fensterheber, Jalousien oder halt so eine Lampe, so eine Helligkeitslampe.
Ah, meine Mitbewohnerin hatte mal so eins. Echt?
Das ist ein absolut anderes Aufwachen. Ich weiß auch nicht, warum ich damit aufgehört habe. Es ist total toll.
Wo ist die Lampe hingekommen?
Ist schon ewig weg. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist das Interessante fand ich, du merkst gar nicht, dass du aufwachst.
Ja, das hat sie nämlich gehabt statt Wecker und war auch total begeistert. Ja,
du gleitest so in den Tag rein. Das ist total toll. Sollten wir unbedingt machen.
Also, ja.
Und es ist halt für den Körper, ist es halt auch toll. Und dann morgens als erstes 2 Glas Zimmertemperatur warmes Wasser ohne Kohlensäure trinken. Bevor du irgendwas anderes machst.
Warum?
Damit der Magen weiß, okay, gleich geht's los, es gibt was zu essen. Dann kurbelt der nämlich schon mal alles an. Und dann wird nochmal ordentlich sauber gemacht und dann passieren noch ganz viele Dinge. Und dann solltest du erst was essen, wenn du richtig Hunger hast.
Hä, und wann mache ich den Sport? Ich trinke die 2 Gläser, mache den Sport. Sport
machen, zum Beispiel, ja.
Und dann, wenn ich Hunger habe, esse ich was.
Ja.
Und wenn ich schon davor Hunger habe?
Du sollst, also wichtig ist, immer nur essen, wenn du wirklich Hunger hast. Und nicht dieses, oh, ich könnte, so ein bisschen, sondern dieses richtig, wenn du so Hunger. Einfach Hunger, dann solltest du essen. Vorher nicht, deswegen sagt sie auch, man sollte erst sehr spät frühstücken. Also sie nennt das ein Spätstück.
Ah, ja, ich fand das, ich kann dir jetzt gerade mitgehen, hier gibt es auch ein ganz großes Kapitel über Schlaf. Und wie wichtig Schlaf ist, war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht bewusst.
Schlaf auch, ja, ganz wichtig.
Also
wobei die Zeiten, es ist noch nicht ganz klar, wie lange man schlafen sollte. Da sind sich wohl... ganz viele noch nicht einig.
Also er hat jetzt gesagt, und das fand ich ganz erstaunlich, also wenn du, die haben Basketballspieler 8 Stunden plus schlafen lassen, also ab 11 ist es wohl wieder schlecht, aber wenn die mehr als 8 Stunden schlafen, dann konnten die innerhalb von 5 Wochen ihre Treffsicherheit um 9% steigern. Nur über dieses Schlafen. Also ich denke mal, wahrscheinlich hat jeder Sportverein in der Zwischenzeit auch einen Schlaftrainer.
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht nicht der Kreisliga-Fußballverein, aber ja. Die Großen haben mit Sicherheit...
Aber da waren eben auch so Tipps, dunkel machen, 2 Stunden vor ins Bett gehen, kein Social Media mehr, wegen dem blauen Licht, abends keine E-Mails mehr abrufen.
Direkt der Tipp, könnt ihr auch alle sofort machen. Beim iPhone weiß ich es, bei den Smartphones weiß ich es jetzt nicht. Man kann den Blaufilter einschalten. Unter Display kann man das sofort einschalten. Dann schaltet der zu einer, ich glaube standardmäßig zwischen 22 und 7 Uhr morgens, nimmt er das Blaulicht raus. Und das ist schon, damit habt ihr schon was erreicht. Einfache Tipps, ich stehe auf einfache Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es eher so erschreckend, was eben alles mit dem Körper passiert, wenn man nicht schlafen kann. Und ich sag mal so, in den Wechseljahren gibt es auch öfters mal so schlechte Nächte, wo man vielleicht wach liegt und was die dann mit einem machen können. Und dann sagt er auch so von, Schlafmitteln rät er eigentlich eher ab, weil die zwar fördern, dass du länger schläfst, aber eben diese Tiefschlafphase nicht mehr hast. Er sagt, dann tauschst du eigentlich einen längeren Schlaf gegen einen qualitativ schlechteren. Das bringt nichts. Es gibt wohl so Antidepressiva, die man nehmen kann, die dann aber off-label verwendet werden, weil die dich in diesen anderen Schlaf bringen. Also die machen dich automatisch müde, wo ich auch dachte so, oh wow, vielleicht kann man es aber irgendwie anders hinkriegen, um dann besser zu schlafen.
Habe ich übrigens auch noch einen tollen Tipp, hat bei mir jetzt schon 3-mal funktioniert. Wenn ihr nachts aufwacht zwischen 3 und 5 Uhr und habt dann so grüblerische Gedanken, da könnt ihr nichts für. Das ist tatsächlich ein Serotoninmangel, der zu der Zeit gewollt ist. Und da werden Probleme riesig. Und man denkt ja immer, ja, das habe ich schon verstanden. So, nee, ist tatsächlich, ich habe es jetzt ein paar Mal, zweimal oder dreimal gehabt, bin aber aufgewacht und dachte mir, oh Gott, ey, wenn, ich muss mich da unbedingt bei dem Typen melden, der hat sich bestimmt nicht gemeldet, weil der irgendwie das blöd fand, was ich gemacht habe oder was. Völliger, totaler Quatsch, und habe mir dann aber nach 30 Sekunden gesagt so, nee, das ist jetzt alles nur wegen diesem blöden Hormon, da denke ich morgen wieder drüber nach, und habe dann halt 10 Minuten lang an was ganz anderes gedacht, und dann war ich wieder eingeschlafen. Und wach dann am nächsten Tag auf. 2 Tage später schreibt er mir, ey, sorry, tut mir total leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich war krank. So, also es ist tatsächlich, und sie sagt dann, man sollte dann zum Beispiel Musik hören. Also wenn man halt wach ist und fängt dann an mit diesem, und das ist immer nur zwischen 3 und 5 Uhr, weil da ist der Tiefpunkt an Serotonin, ist es, glaube ich. Und das ist ja dieses Glückshormon. Und wenn das komplett weg ist, ist alles scheiße. Und dann einfach, das muss man sich sagen. Das muss man sich wirklich sagen. Und dann darf man auch nichts recherchieren. Dann darf man auch nichts aufschreiben. Das muss man einfach komplett ausblenden, weil das ist der Körper. Und dann einfach am besten irgendwie Podcasts hören oder Musik hören oder meditieren oder Yoga machen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall nicht nachdenken. Hilft toll. Ich kann mal ganz kurz noch hier, weil ich diesen Zyklus so lustig finde. Also, morgens Ausdauertraining. Also, der ideale Tag sieht dann so aus: Du stehst um 5:30 auf, trinkst 2 Glas Wasser und gehst erstmal joggen.
Das ist mein totaler Horror.
Danach entspannen. Bis etwa 8 Uhr ist entspannen angesagt. Super.
Ja, das ist schon eher meins.
Dann mittags um 12 Krafttraining. Danach geht die Energie zwischen 12:30 und etwa 14:30 runter. Das ist dieses Mittagsloch. Suppenkoma, da sollte man eigentlich am besten nichts machen.
Ja, Siesta.
Dann wieder ab 15 Uhr kannst du Krafttraining machen, danach wieder Entspannung. Und dann ab 18, 19, 20, so um die Zeit, je nachdem, solltest du dann allmählich auschillen. Und dann rät sie zu so Abendritualen und Einschlafritualen.
Und wann arbeitet sie?
Ja, gar nicht, schreibt Bücher. Nee, also arbeiten kannst du dann ja, also arbeiten ist dann so zwischen, sagen wir mal,
8 und 12
und dann wieder so ab 15 Uhr.
Bis 18 Uhr, weil dann muss mein Schlafritual schon.
Genau, dann musst du loslegen. So, das ist das eine, und das fand ich halt so schön, weil das halt so ganz viele Sachen, die man dann selber relativ schnell umsetzen kann. Und es fördert auch.
Ja gut,
auch,
aber es wäre interessant, meiner hat jetzt ja nicht so eine Sportanleitung direkt, du kannst diese paar Videos machen, aber mehr gibt es halt nicht. Und bei deiner gibt es ja so ein ganzes Programm. Also ich fände es als Experiment mal
spannend. Wir probieren das auf jeden Fall mal aus, dieses 30 Tage, das ist ein Ernährungsprogramm.
Ah, okay.
Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Weil jetzt hatten wir ja dieses körperlich auf seinen Körper achten. Das zweite, was man auch sofort umsetzen kann, ist 12, Männer 12, Frauen 13 Stunden nichts essen.
Also, Frauen 13 Stunden nichts essen.
Ja, also wenn du abends um 8 Uhr isst, solltest du halt am nächsten Tag nicht vor 9 Uhr wieder was essen. Das hatten wir schon bei Damen mit Charme, dass aufgeräumt werden kann, dass die ganzen Schadstoffe weg. Weil wenn du jetzt dieses ganz klassische, oh, ich habe doch noch Hunger, und nimmst dann um 12 Uhr nachts noch einen Snack, dann kurbelt das halt alles wieder an, und dann ist der ganze Apparat am Laufen. Also das ist auch nur so ein kleiner, kann man ja auch ganz gut machen. Also wenn man um 8 Uhr ins Bett geht, stehst morgens um 6:30 auf, gehst erstmal joggen, kannst du um 9 Uhr essen.
Ja.
So. Dann gibt es, das fand ich jetzt auch wieder, ich bin ja, wie gesagt, ein großer Freund von schnell umsetzen. Es gibt eine Menge Tipps, die man im Alltag sofort machen kann. Also sowas wie alles Plastik vermeiden in der Umgebung. Keine Pfannen mit Teflonbeschichtung benutzen.
Wieso, was können oder machen
alles
die?
Giftig. Also Plastik löst sich überall immer auf, ne? Weichmacher und die ganzen Thematiken. Am besten alles Behälter, wo man Essen drin aufbewahrt. Nichts mit Plastik, alles Glas oder Keramik.
Oh, dann müssen wir aber auch mal ein bisschen was rausschmeißen, obwohl wir diese BP-freien haben. Nix.
Alles am besten, alles, was Plastik ist, aus dem Leben verbannen.
Okay.
Ist eh gut. Also einfach jetzt, ich sage jetzt, ich soll alles wegschmeißen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, oh Gott, mein Nudelsalat war in einer Plastikschüssel, jetzt bin ich tot.
Ja.
Sondern einfach möglichst, kannst mehr kaufen.
Ja.
Und die meinte, die nächste Pfanne am besten aus Edelstahl, weil diese Teflonbeschichtung, die geht halt auch nach und nach ab. Auch wenn du es noch nicht siehst. Also wenn du siehst, ist es schon eigentlich sehr, ne? Also idealerweise auch
Sollen
nicht machen.
Sollen wir dann mal zu Ostern neue Pfannen besorgen?
Ja, sobald die alten dann erledigt sind, dann so Sachen wie, also es geht darum, die ganzen Toxine aus dem Alltag zu verbannen. Das ist so auch.
Ne? Weil die Toxine, die rauben mir Energie.
Unter anderem auch, die rauben dir Energie. Also deinen Körper zu vergiften, ne? Das sind wir ja bei der, eigentlich müsste das dein Kollege ja dann auch, also alles, was Belastung ist, ist der Typ, der die Eier schmeißt.
Ja, ich glaube, der hat jetzt halt den Fokus auf die Optimierung am Ende des Lebens und wie wir da hinkommen können gelegt. Also da ist wahrscheinlich diese praktischen Details mit Teflon und Plastik verbannen, so ins Detail geht der nicht.
Ja, aber das sind halt, bei ihr geht es ja ganz viel um Sachen, die ich in den Körper reinpacke, ja, und wenn ich die vermeiden kann, und das ist ja sehr einfach.
Ja.
Ich muss jetzt noch nicht mal groß was machen, ich muss einfach nur Sachen lassen.
Ja.
Und auch der nächste Tipp, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema, Immunsystem ist halt extrem anfällig für Stress. Also der ganze Körper ist halt extrem anfällig für Stress, da ist Sport natürlich auch wieder super.
Ja, aber genau darum, ja. Also ich glaube, das ist auch das große Geheimnis, weil da hängt wieder alles zusammen. Da kann ich auch mit meinem Buch wieder reingehen. Wenn du schlecht schläfst, passiert das auch einfach, weil dein Cortisolspiegel einfach viel zu hoch ist. Und der darf gar nicht so hoch sein. Der geht aber automatisch runter, wenn du Sport machst. Also wenn du Sport gemacht hast, solltest du automatisch auch besser schlafen können.
Also Sport ist auf jeden Fall, ist ja auch so. Also wenn ich Sport mache, wie gesagt, gestern Rad gefahren, zack, ist man auch früher müde, schläft besser ein, schläft durch, wacht besser auf. Und was sie jetzt hier, was bei ihr noch krass dazukommt, sind halt, deswegen habe ich auch gesagt, es ist ein 30-Tage-Ernährungsprogramm im Grunde. Welche Nahrungsmittel sind gut? Für was? Also das Tolle ist, du hast nach jedem Kapitel, wo es, also sagen wir, es geht um die Leber, dann gibt es immer am Ende des Kapitels einen Selbstcheck, wo du gucken kannst, also da wird halt gefragt, hast du das, hast du das, hast du das? Wenn du dreimal Ja gesagt hast,
kannst
solltest
du mal eins beispielhaft machen oder ja, wird das jetzt zu kompliziert?
Können wir hier mal kurz machen. Dem folgt übrigens auch immer noch ein Spickzettel für den Arztbesuch.
Ah, das finde ich auch sympathisch.
Also ich gucke mal gerade
hier. Der Arzt hasst sie wahrscheinlich dafür, aber...
Ja, wahrscheinlich, gut, sie ist ja selber Ärztin, dann wird da wahrscheinlich hier mal Selbsttest... Obwohl, das ist jetzt ein direkter, das ist nur ein einziger. Hier kannst du was ankreuzen, toxische Last im Selbsttest. Also, wenn zum Beispiel, haben Sie Amalgamfüllung?
Nein.
Nie, gelegentlich, immer noch?
Nein.
Null Punkte. Hatten Sie Goldfüllung oder Titanimplantate?
Obwohl, ich glaube, als Kind weiß ich nicht, ob ich da mal Amalgam hatte. Ich habe es dann irgendwann mit 20, glaube ich, mal austauschen lassen.
So, hatten Sie Wurzelkanalfüllung und so weiter? Und dann kannst du halt anschließend, warte, ich gucke mal, es gibt da bestimmt was Besseres hier, zum Thema.
Bevor wir hier über meine Zahngesundheit. Aber er sagt auch, du kannst irgendwie zwei Sachen machen. Zahnseide benutzen.
Unbedingt. Also Zähne auch ganz wichtig hier. Zahnzwischenräume reinigen, den ganzen Kram. Ganz wichtig, weil da Entzündungen sich verstecken können, mit denen, auf die man so gar nicht kommt.
Aber diese entzündungsarme Ernährung, die würde ich auch wahnsinnig gerne mal ausprobieren.
So, hier haben wir es. Zum Aufspüren von stillen Entzündungen. Haben Sie Übergewicht oder einen großen Bauchumfang? Haben Sie oft tränende oder juckende Augen? Haben Sie eine verstopfte, laufende Nase? Haben Sie geschwollen oder blutendes Zahnfleisch? Und so weiter und so weiter. Und Auswertung, hast du nichts. Eine stille Entzündung ist unwahrscheinlich. Hast du nur einmal Ja gesagt, ist eine stille Entzündung möglich, aber eher nicht massiv ausgeprägt. Bei über zweimal Ja solltest du dich drum kümmern.
Okay.
Und dann kommt der Spickzettel für den Arzt, Hinweise im Labor geben, CRP und High-Sensitive-CRP und so weiter, bitte checken. Also das heißt, wenn man die Kapitel nach und nach durchgeht, kann man gucken, habe ich irgendwo Probleme? Und wenn ja, was sollte ich den Arzt fragen?
Und wie geht jetzt das Challenge-Programm? Das würden wir zusammen machen, dann lesen wir einmal gemeinsam das Buch oder ist das...
Brauchen wir gar nicht, die Ernährung ist tatsächlich einfach nur, das ist ein Programm, das geht eine Woche, das sagt dir eine Woche lang, was du wann essen kannst. Oder sollst, also hier das Spätstück und der Lunch und das Dinner, ist dann immer für eine Woche vorgegeben. Das macht man dann einfach viermal hintereinander.
Und dreimal macht man, was man will, oder wie?
Nee, du machst...
Ach, viermal die Woche.
Ja, also verstanden. Es ist ein Wochenprogramm, das machst du viermal hintereinander. Und dann hast du dann, und das ist das Interessante, und deswegen würde ich es gerne mal ausprobieren, dann sagt sie dir nämlich auch, welche Effekte zu erwarten sind. Und wenn ganz bestimmte Dinge passieren, dann weißt du, wo du Probleme hast. Also wenn du zum Beispiel nach der Woche feststellst, meine Verdauung ist viel besser, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du zum Beispiel vielleicht eine Glutenunverträglichkeit hast oder eine Laktoseunverträglichkeit, weil das halt alles nicht vorkommt. Also das ist der Test, das ist das Ausprobierprogramm, das werden wir auf jeden Fall mal machen. Und ich bin sehr gespannt, also ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt, weil es soll einen definitiv fitter machen. Du guckst auf deinen Zettel.
Ich habe auch noch einen Test, der bezieht sich allerdings aufs Schlafen, weil der jetzt so abfragt, ich fand es ganz lustig, es gibt eine Skala von 0 bis 0 unwahrscheinlich bis 3 sehr wahrscheinlich, soll man einschätzen, in welcher Situation man einschläft. Beim Lesen im Sitzen?
Nie.
Beim Fernsehen?
Nie.
Ja, ich leider schon.
Gerne.
Immer. beim Sitzen in einer Besprechung oder einer anderen öffentlichen Ort?
Also nur, wenn ich das will. Also wenn ich ein Powernap machen will, kann ich das, aber passiert mir nicht.
Nee, ich auch nicht. Als Mitfahrer bei einer einstündigen Autofahrt?
Ja, wenn ich das will. Also geht es darum, ob ich das kann oder ob mir das passiert?
Ob dir das passiert?
Nee.
Ja, mir passiert das schon.
Aber nicht ungewollt. Also wenn ich neben dir sitze und wir fahren und ich will schlafen, dann kann ich sofort einpennen. Aber das ist ja dann nicht ungewollt.
Aber es geht darum, ob du in den bestimmten Situationen einschläfst oder nicht. Also ich würde sagen, beim Fernsehen und beim Autofahren ja. Beim Ausruhen im Liegen?
Klar.
Ja, da ich nicht unbedingt. Das ist das Komische. Das nö. Beim Zusammensitzen und Reden mit jemandem? Schon fast ein bisschen unhöflich, oder?
Ist mir noch nicht passiert.
Im Sitzen nach dem Mittagessen ohne Alkohol?
Ich habe selten Mittagessen ohne Alkohol.
Und vor allem schläfst du dann im Sitzen ein, wie sofort, einmal vorne über in den Teller oder was?
Mit dem Kopf auf der Weinflasche.
Ist ja mal beim Outgoing, da haben wir schon einiges gepichelt, ist der danach über der Pizza in der Pizzeria eingeschlafen. Also der lag dann mit dem Gesicht in der Pizza.
Beispiel erklären, warum, also da ist der Korken, der Weinkorken ja dem Schraubverschluss extrem überlegen. Also deswegen sollte man sich den, wenn man zum Mittagessen eine Flasche Wein trinkt, was man ja gerne mal macht, auch gerne alleine,
ja,
dann sollte man sich den Korken geben lassen, weil dann kann man den Korken wieder in die Weinflasche machen und kann da perfekt den Kopf drauflegen, um einzuschlafen.
Nee, die ist zu hoch.
Nee, da musst du einen Buchsbeutel nehmen, die sind nur...
Noch schlimmer, als Autofahrer beim minutenlangen ruhenden Verkehr.
Nein.
Mhm. Eine Gesamtpunktzahl von 10 oder mehr entspricht für übermäßige Schläfrigkeit und deutet auf ein wahrscheinliches Problem mit der Schlafqualität hin.
Nee, also wenn ich das nicht will, dann ist mir davon noch gar nichts passiert.
Interessant aber. Also ich fand einfach die Auswirkungen so, man checkt dann ja so ein bisschen, warum Leute auch mit Schlafentzug gefoltert werden und was dann mit denen passiert. Also dann bist du ja so... nicht mehr wirklich zurechnungsfähig, dann können sich auch ganz viele Dinge im Gehirn nicht mehr erholen. Das ist halt auch den Schlaf braucht man auch wirklich.
Wenn ich es finde, es gibt ein Experiment, ein Selbstexperiment, das ist, glaube ich, das Einzige, was jemals da wirklich stattgefunden hat, von einem Studenten aus Amerika, glaube ich, der, ich glaube, 148 Stunden lang wach geblieben ist, mit Absicht, und hat sich dabei beobachten lassen und von Freunden wachhalten lassen. Und was dem da alles, also wie der abgegangen ist, das kann man, glaube ich, da gibt's, glaube ich, Filmchen sogar zu und Bilder. Das muss ziemlich krass gewesen sein.
Crazy.
Ja.
Was auch noch interessant ist und was dieses Buch vielleicht so ein bisschen besonders macht, und ich wusste am Anfang auch nicht, ob ich...
Man kann es zum Krafttraining benutzen.
Auf jeden Fall. Ich meine, man hat fast 100 Seiten Bibliografie. Also wer angefixt ist von dem Thema, egal ob er jetzt Mediziner oder Nicht-Mediziner, es gibt sehr viel weiterführende Lektüre. Das fand ich schon krass. Und er hat halt die ersten, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt, den ganzen ersten 1, 2 und auch Teile von 3 schreibt er mal als Arzt, auch aus der Sicht als Arzt. Und Teil 4 schreibt er aus Sicht als
der
Patient.
Bauchspeicheldrüse.
Das wäre auch schön.
Dann kommt, mach deine die Decke auf und holt mich raus hier, nee,
dann,
scheiße.
Ja, dann schreibt er ganz viel über mentale Gesundheit. Und ich glaube, der Typ ist halt so ein, das ist so... ich will nicht sagen, ich kann mich ein bisschen wiederfinden, so ein Meister der Extreme. Ja, also wenn er in seinem Job ist, dann geht er da halt ab, und wenn er einen Fokus auf irgendeine Sache gelegt hat, dann prescht er da vor und verliert vielleicht auch andere Dinge dann manchmal so ein bisschen aus den Augen, wie er hier so seine Familie ein Stück weit, und hat dann halt auch gemerkt, das geht so nicht weiter, er muss sich da jetzt so Mental Health mäßig mal helfen lassen, weil er da irgendwelche Traumata aus seiner Jugend mitgenommen hat, die sich natürlich auch alle körperlich, also ich glaube, das ist ja das, was immer unterschätzt wird, und das gehört halt, glaube ich, zu dieser Gesamtsicht, wo man ja denkt, oh, jetzt wird ja immer so viel Mental Health, und wir sind ja jetzt auch in dem Alter, man guckt sich um bei all seinen Freunden, hier ein Burnout, hier, da ist irgendwas und wo man jetzt aufpassen muss, weil man einfach Dinge, ich sag jetzt mal, nicht mehr einfach so wegsteckt, sondern wo sich das einfach direkt körperlich niederschlägt. Und da hat er auch ein ganzes Kapitel, wo er eben berichtet, seine Reise so ein Stück weit zu sich, was er gemacht hat, was sich verbessert hat, auf was man achten sollte und dass man das in diesem Altwerden auch immer mitdenkt, weil wenn du da in dem Bereich mentale Gesundheit da kränkelst oder ein Problem hast oder ein ungelöst oder wo du was machen kannst, genauso wie Sport, dann hilft dir das auch bei dem positiven Altwerden oder den richtigen Fokus zu finden.
Also, wir halten fest, entfernt alle toxischen Menschen aus eurer Umgebung, entfernt alle Toxine aus eurer Umgebung und macht viel Sport. Ihr könnt zum Beispiel zum Buchhändler eures Vertrauens gehen und vorher die Bücher, die wir besprochen haben, am besten bei uns in den Shownotes, in den Affiliate-Links bestellen. Und dann bestellt ihr einfach 10-mal Outlife.
Also ich würde sagen, für jeden Anfänger reicht ein Outlife rechts, ein Outlife links, weil das Buch, das wiegt doch bestimmt 2 Kilo, 3 Kilo. Für eine kleine Hantel reicht's.
Kauft euch 10-mal Outlife, bestellt 10-mal Outlife über unseren Affiliate-Link. Das kostet euch nicht mehr. Aber wir kriegen dann ein bisschen Geld, damit wir unsere monatlichen Gym-Raten zahlen können. Und dann packt ihr das in den Rucksack und rennt nach Hause oder lauft nach Hause.
Jeden Tag.
Macht das jeden Tag. Am besten bestellt ihr jeden Tag Bücher und holt die ab beim Buchhändler.
10 Outlives und dann, ja.
Und wenn ihr dann total fit und gesund seid, dann macht ihr in den 5 Minuten, die ihr euch dann am Tag noch an Social-Media-Arbeit gebt, geht ihr auf unsere Seite oder auf den Podcatcher eures Vertrauens und gebt uns eine gute Note, weil wir haben euch gesund gemacht oder beziehungsweise wir haben euch geholfen, gesund,
gebt uns 5
jung
Sterne.
Alt zu werden. Ja.
Ja.
Gebt uns für jedes Jahrzehnt, das ihr älter werden wollt, 1 Stern.
Und euer Wunsch wird sich erfüllen.
Ja, genau. Also, ganz wichtig nochmal an der Stelle, wir geben natürlich hier überhaupt keine Gesundheitstipps, wir versprechen euch auch nichts, wir haben euch nur erklärt, was die Bücher uns erklärt haben.
Ja, und wie wir damit umgehen werden und was wir ausprobieren und wir werden auf jeden Fall berichten, denn das ist ja die Kernsache dieses Podcasts. Wir probieren Sachbücher aus. Bei uns gewinnt auch gern mal Marie Kondo gegen Stiftung Warentest.
Genau, und wir ersetzen keinen Arztbesuch.
Nee.
Aber wenn ihr uns gehört habt, seid ihr besser drauf. Und das kann euch einen Arztbesuch im Jahr ersparen. Also einen, nicht alle, aber einen. Also, macht es gut. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Übrigens, wer uns live sehen will, nächste Woche Donnerstag, am 4. April, nicht am 2. Donnerstag im Monat, sondern im 1. diesmal ausnahmsweise, am 4. April um 19 Uhr in der Buchhandlung Bücken in Overath, könnt ihr uns wieder live sehen mit dem Thema
Wasser.
Und was er damit alles machen kann, der gute Alex Bücken. Es gibt 3 Bücher, wir haben sie schon gekauft, aber noch nicht gelesen. Wir werden unser Mental Health Programm mit den Wasserbüchern dann bis nächste Woche abarbeiten. Freuen uns, wenn wir uns sehen. Ansonsten wünschen wir euch eine tolle Zeit. Macht's gut und dann bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.